auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
Es ist natürlich mehr Arbeit, die eigene Gesellschaft, das eigene Weltbild zu hinterfragen, Strukturen, Hierarchien, als einfach mitzuschwimmen und zu schauen, dass ich mich auf die Seite von ein paar Platzhirschen und Silberrücken schlage, um dann in deren Schatten halt dann auch vielleicht ein angenehmes Leben zu führen.
Nicht alle Männer wollen Karriere machen. Es gibt sehr viele Männer, die sagen, sie werden lieber ein fürsorglicher Vater und Familienmensch. Die Gesellschaft lässt das aber nicht zu.
Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die hat auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Dann kann ich sie eigentlich auch.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Genau genommen bei der letzten Folge in diesem Jahr. Ich werde nämlich jetzt etwas Winterschlaf machen und die Feiertage und überhaupt die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester wohl eher mit Schlafen und Essen und meinen Liebsten verbringen. Und im Jänner 2020 melde ich mich dann wieder zurück mit neuen Folgen. Da sind auch schon einige im Kasten und sie werden super. Also ihr könnt gespannt bleiben. Auch im neuen Jahr wird Große Töchter angewiesen sein auf die Unterstützung von Hörerinnen und Hörern. Die ist auf Steady möglich. Ab einem Beitrag von 1 Euro im Monat seid ihr dabei und könnt sicherstellen, dass es diesen euren Lieblingspodcast weitergibt. Und wie immer an dieser Stelle ein großes Dankeschön an meine neuen SupporterInnen auf Steady. Danke Petra, danke Eva Maria, danke Finja, danke Crystal und danke Patricia. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, auf steadyhq.com/große-töchter oder auf der Homepage großetöchter-podcast.at, wenn ihr da auf Unterstützen klickt. In der heutigen Folge ist Vanessa Spannbauer zu Gast. Vanessa ist Journalistin bei den Anschlägen und beim Magazin Fresh, über das sie gleich noch mehr erzählen wird. Und mit mir hat sie gesprochen über schwarzen Feminismus. Diese Folge war so ein bisschen gedacht als, Einführungsfolge in das Thema. Wenn euch jemand blöde Fragen zum Thema stellt, soll diese Folge sozusagen eine Referenz sein, an die ihr Leute weiterverweisen könnt. Ich hoffe, ihr lernt viel Neues und habt viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Vanessa. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute.
Hi, freut mich sehr.
Obwohl du einen sehr busy Tag hast. ich beginne mal mit, wer bist du und was machst du?
Ich heiße Vanessa Spannbauer, bin 28 geworden gerade.
Alles Gute.
Und, Dankeschön. Also ist mittlerweile schon ein paar Tage her, aber Anfang des Monats. Nur ich überlege immer wieder, wie alt ich bin. Und bin Journalistin und Historikerin aus Wien und bin seit fast 9,5 Jahren, kann man sagen, im Journalismus in verschiedenen Bereichen. Zuerst vor allem Musikjournalismus, generell dann aber als freie Journalistin weitergearbeitet, momentan beim Magazin Anschläge in der Redaktion. Und als freie Journalistin für verschiedene Medien, auch für die Taz und so, tätig. Und studiere Zeitgeschichte und Medien, den Master. Und bin da auch in historischen Projekten immer wieder involviert.
Ich habe bei der Recherche über dich herausgefunden, dass du die Redaktionsleiterin des Magazins Fresh bist und habe das dann aber nirgendwo gefunden. Also erstens mal, was ist das Magazin Fresh? Wo kriegt man das? Wo kann man es lesen? Was ist das?
Also Fresh hat eine bisschen, mittlerweile auch schon längere, manchmal holprige Geschichte, weswegen man es auch momentan nicht findet. Fresh ist ein Magazin, das 2014 gegründet worden ist und es ist ein, also ganzer Titel Fresh Black Austrian Lifestyle, ein Lifestyle-Magazin, das Lifestyle groß versteht für die zweite und dritte Generation von Menschen mit afrikanischer Herkunft und der Diaspora. Jungen Menschen, jungen schwarzen Menschen und einfach da Perspektiven gibt und Dinge mit der Afro-Brille beleuchtet, Journalismus mit der Afro-Brille, um zu zeigen, dass der meiste Journalismus in Österreich eben weiß ist, auch wenn es nicht draufsteht. Deswegen haben wir das Magazin ins Leben gerufen 2014, waren zuerst Print, einige Jahre haben uns dann auf online gestürzt, sind dann aber drauf gekommen, dass unsere Sicherheit nicht wirklich so gut war bei der Website. Also an alle da draußen, die eine Website haben, bitte immer darauf achten, dass die Plugins aktuell gehalten sind und dass der Provider keinen Datenleck hat. Das ist uns nämlich passiert. Und plötzlich war auf der Seite lauter Werbung für Football-Jerseys und Anoraks. In jedem Artikel mindestens 5 Verlinkungen. Und irgendwann war die Seite dann weg. Also wir sind gehackt worden, war nicht besonders lustig. Und der Journey wieder zurück ist ein langer. Nämlich mit nicht so einer wahnsinnig großen Finanzierung ist es schwer, sich auch das alles neu aufzubauen. Die Inhalte waren weg. Aber wir kommen wieder zurück. Wir haben die Inhalte mittlerweile teilweise wiedergefunden und sind jetzt gerade im Aufbau, dass wir nächstes Jahr wieder starten können, auch mit einer neuen Website.
Okay.
Aber es ist immer so ein Projekt, was da ist, nie ganz weg ist. Mhm. Momentan haben wir Fresh Times, den Radio bei Radio Orange, eine Sendung.
Ah, okay, das
ist und die ist sozusagen konstant jetzt immer da. Und online werden wir auch wieder zurückkommen, aber es kann ein bisschen dauern.
Und wann läuft das im Radio Orange?
Das ist donnerstags. Jedes Monat einmal kann man suchen, Fresh Times. Wir sind auf Instagram, wir sind aber auch über die Fresh-Seite wird es gepostet und auf Radio Orange auch. Einfach nach Fresh Times suchen und man findet uns.
Und was meinst du mit Lifestyle sehr breit verstehen?
Wir haben immer gesagt, Lifestyle wird oft verstanden als Thema Frauenmagazin, aber als Thema nur Schminktipps und Modetipps. Mhm. Das sind wir nicht. Wir haben natürlich Schminktipps, wir haben Modetipps, wir haben aber auch eben Kulinarik, aber genauso gut politischere Artikel. Aber Politik nicht im Sinn von Parteipolitik, sondern Themen, die uns einfach wichtig sind und Themen, die schwarze Menschen interessieren, in welcher Form auch immer. Mhm. Sei das schwarze Geschichte, sei das andere Debatten, die momentan sind, wie, weiß ich nicht, Oscars so white oder verschiedenste Bewegungen, Black Lives Matter, also sämtliche Dinge, die einfach das Leben bestimmen als schwarze Person, auch und die Debatten, in denen man drinnen ist, waren da auch immer abgedeckt. Und man sucht halt nach Themen, das heißt Lifestyle, in wirklichen, wie uns unser Leben verstehen.
Ja, ich würde heute gerne mit dir über schwarzen Feminismus sprechen. Übrigens auch für die Hörerinnen und Hörer, wenn man schwarzer Feminismus googelt, dann kommt hauptsächlich Alice Schwarzer vor. Also ich schlage vor, wenn jemand mehr recherchieren möchte, dann das auf Englisch zu googeln, Black Feminism.
Guter Tipp.
Ja. Ich habe nämlich hauptsächlich Sachen zu Alice Schwarzer gefunden und mir dann gedacht, so, nein, das ist nicht das, was ich suche gerade. Ja, was ist schwarzer Feminismus überhaupt?
Schwarzer Feminismus, es ist ein sehr breites Feld, was das einschließt. Über das werden wir, glaube ich, nachher auch nochmal reden. Aber generell ist das Feminismus von schwarzen Frauen vor allem, Feminismus aus schwarzer Perspektive, auch einfach dem entgegengestellt, dass das, was unter Feminismus läuft, genauso wie beim Journalismus, ich schon erwähnt habe, meistens weißer Feminismus ist. Also das ist nicht, dass Feminismus alle einschließt, wie es sein sollte, sehr oft die Debatten, die es gibt und die ganzen Bewegungen, sondern es ist sehr oft weißer Feminismus, der unter dem Stichwort Feminismus läuft, und schwarzer Feminismus grenzt sich davon ab und sagt, hey, auch wir sind Frauen, auch wir existieren und auch wir sind Feministinnen und führen diese Kämpfe und diese Debatten, und daher ist es wichtig, dass es auch für uns sozusagen etwas gibt, nämlich das auch zeigt, intersektionales Denken ist wichtig, weil man ist eben nicht nur Frau, man ist auch zum Beispiel schwarz.
Mhm. Und intersektional bedeutet, dass man mehrere Unterdrückungskategorien sozusagen zusammendenkt.
Genau, genau, das ist ein wichtiger Punkt vom schwarzen Feminismus, weil es sehr oft auch bei verschiedenen Richtungen das alles mitdenkt. Also es gibt da auch sehr viele Strömungen, die sagen, es ist alles eingebunden, es ist Race, Class, Gender, everything. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur, dass man eine Frau ist, der Unterdrückungsmechanismus, sondern der ist nochmal anders, wenn man schwarz ist. Da ist noch einmal anders, wenn man sozusagen jetzt nicht einen Bildungshintergrund hat, der ist genauso gut, aber auch noch anders. Und das kommt auch noch dazu in manchen Sachen, wenn man zum Beispiel nicht heteronormativ lebt. Also es gibt sehr viele verschiedene Dinge, die da reinspielen und das zeigt schwarzer Feminismus schon oft auf.
Was sind so die wichtigsten Figuren und was haben die geschrieben, gedacht, gesagt? Das muss man kennen.
Es gibt so viele Namen. Ja. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man sich dann vor Augen führt, welche Personen es überall gab. Angefangen von Leuten, die man vielleicht aus anderen Kämpfen kennt, wie Harriet Tubman.
Die übrigens von der Julia Roberts gespielt werden soll, habe ich gelesen.
Oh Gott, Gott sei Dank ist das an uns vorübergegangen. Bin sehr froh.
Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, weil es mir gerade gefallen
hat. Absolut, absolut kein Problem. Es geht dann über Angela Davis, es ist Bell Hooks vor allem auch ein großer Name, die man kennen sollte und viel gelesen haben sollte. Audre Lorde, auch für Deutschland sehr relevant, aber vielleicht kommen wir da auf die einzelnen Sachen auch nochmal zurück. Aber generell Patricia Hill Collins, also es sind sehr viele Namen, die da drinnen sind und auch teilweise aus bisschen verschiedenen Richtungen kommen, verschiedene Zeiten auch abdecken und es ist nur sehr viel, was man merkt aus den USA, sehr USA geprägt, aber auch da gibt es eine Gegenbewegung, dass es nicht so sein muss. Also es ist relativ vielfältig eigentlich, das ganze Feld.
Und weil du schon sagst, es ist vielfältig, es gibt ja da verschiedene Begriffe, die man, glaube ich, alles so unter Black Feminism subsumieren kann. Und ich habe da so Begriffe gefunden wie Womanism oder Afrofeminism. Und da wollte ich dich fragen, wo der Unterschied ist zu Black Feminism oder ist Black Feminism einfach so eine Überkategorie oder wie kann man das verstehen?
Es ist ein bisschen so eine Überkategorie. Gleichzeitig grenzt sich es aber von den anderen Sachen auch ab, beziehungsweise anderen Sachen grenzen sich von Black Feminism ab. Black Feminism ist eben sehr groß in den USA entstanden und geprägt. Und dann hat zum Beispiel der Afro-Feminism hat im Ziel und im Kern, dass das nicht so sein muss. Also dass auch europäische Perspektiven wichtig sind und dass man die Sachen auch anders denken muss, nämlich mit all den Gegebenheiten, die man in Europa hat. Das ist ein sehr frankophon geprägte Strömung sozusagen, die sagt, dass man vor allem die Kolonialzeit beachten muss und wie das in Europa war und wie das sozusagen rüberstrahlt und was das für schwarze Frauen bedeutet in Europa. Und hat auch viele, viele Sachen hervorgebracht. Die Sache ist nur, es ist eben sehr frankophon geprägt. Das heißt, wenn man jetzt nicht so das gute Französisch hat, was ich leider nicht habe.
Muss man die Übersetzungen lesen.
Muss man die Übersetzungen lesen und die sind teilweise nicht ganz so einfach zu finden wie die englischen Übersetzungen, muss man dazu sagen. Und dann gibt es noch Womanism und da gibt es sehr viele verschiedene Strömungen innerhalb dessen. Das ist tatsächlich ein bisschen, manche Sachen widersprechen sich auch und sind nicht so einfach zu verstehen, aber die Grundessenz ist, dass es viele Verbindungen gibt, auch auf kultureller Ebene, dass man das ein bisschen einbeziehen sollte, auch Familien einbeziehen sollte. Aber es ist sehr geprägt, auch zu sagen, sehr von lesbischen Frauen noch geprägt. Also es ist nicht die Familie in dem Sinn und ist sehr solidarisch auch mit schwarzen Männern und sagt, ja, wir können uns nicht an weißem Feminismus orientieren, die meiste Zeit, weil weiße Feministinnen uns nie genau gleichwertig sehen werden und Rassismus wiegt stärker und das Schwarzsein und die Identität teilweise wirkt stärker als dieser feministische Dialog und solidarisch auch mit schwarzen Männern, weil man das selber erlebt hat. Also das ist auch wieder eine sehr USA-geprägte Strömung, die auch sagt, okay, Versklavung hat uns einfach so sehr geprägt und so sehr zusammengeschweißt, das ist jetzt nicht, dass wir nicht denselben Kampf um Geschlechtergleichheit und so weiter kämpfen können, weil wir mussten andere Gleichheit auch noch bekämpfen und wir müssen die immer noch bekämpfen. Also das ist sozusagen bei Womanism sehr stark. Bei den anderen natürlich auch, Aber da gibt es einige, die sich so versuchen, komplett abzugrenzen von weißem Feminismus.
Weil du die ganze Zeit schon sagst, weißer Feminismus, wie würdest du das definieren? Das Problem ist ja oft, dass genau das Weiße am Feminismus ja oft so unsichtbar ist. Da wäre so meine Frage, wie kann man das Weiße am Feminismus sichtbar machen? Erstens, also am Mainstream-Feminismus. Und was ist das Defizitäre am weißen Feminismus eigentlich?
Die Sache ist, dass eben weißer Feminismus unter Feminismus läuft. Mhm. Also es läuft die meiste Zeit das, was als Normalität gesehen wird, als Überkategorie, dass das der einzige Kampf ist, den man kämpfen muss, nämlich einfach nur den Mann, Frau, und da muss eine Gleichheit hergestellt werden. Mhm. Das stimmt. Das Patriarchat ist existent, aber es gibt definitiv noch andere Dinge, die man gleichzeitig angehen muss, weil Gleichheit zu erlangen ist auf mehreren Ebenen notwendig. Mhm. Und das ist ja oft etwas, was ausgeblendet wird. Also es geht dann zum Beispiel ganz praktisch in der heutigen Zeit, also manche Sachen sind eben in den 70ern, 80ern, die immer noch klar notwendig sind. Auch 1800 Dinge entstanden und Schriften entstanden, die relevant sind im Black Feminism. Aber auf die heutige Zeit umgelegt könnte man sagen, wenn man zum Beispiel redet über Frauenquoten und dass Frauen Führungspositionen haben müssen und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, wird da oft ausgeblendet, ja, aber was ist, wenn man nicht einmal eine Arbeit findet, weil man schon mit einer anderen Diskriminierung, nämlich mit Rassismus, konfrontiert ist und da gar nicht reinkommt, überhaupt einen Job zu finden, wenn man schwarz ist. Mhm. Also das sind so die Sachen, die einem auffallen, wenn man die Debatten hört, wenn man merkt, okay, es wird über Sachen gesprochen aus einer privilegierten Perspektive, schon privilegierten Perspektive, und da die Ungleichheit gesehen, das ist wichtig, aber es gibt noch andere Ungleichheit und man kommt in diese Formen gar nicht, wenn man gewisse andere Privilegien nicht hat. Mhm. Und das wird sehr wenig reflektiert und dadurch ist das eben nicht intersektional die meiste Zeit und es werden viele Faktoren nicht mitbedacht. Mhm. Und dadurch ist es auch fragwürdig, was das dann am Ende sein soll, weil wenn es nur wirklich um Karrieren von weißen Frauen gehen sollen, die sind zwar eben, wie gesagt, wichtig, aber nicht alles. Mhm. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein Grundelement, gibt aber eben noch viel mehr und das geht von gleicher Behandlung bis damals auch Wahlrechte und generell Rechte. Und da gibt es auch viele Zitate, die das gut beleuchten. Und so Journey Through zum Beispiel hat geschrieben, bin ich etwa keine Frau, weil sie hat einen Text geschrieben und vorgetragen in den USA damals 1851. Und ein kleiner Teil zitiere ich nur kurz. Mhm. Der Mann sagt, dass Frauen beim Einsteigen in eine Kutsche geholfen werden müsse und auch beim Überqueren von Gräben und dass ihnen überall der beste Platz zustehe. Mir hat noch nie jemand in einen Wagen geholfen oder über eine Schlammpfütze oder den besten Platz überlassen. Bin ich etwa keine Frau? Mhm. Also es ist sehr oft, dass man merkt, hey, bin ich keine Frau? Mhm. Weil man von anderen Dingen noch mehr ausgeschlossen ist. Und in dem Fall war es so, dass man sagt, okay, schwarze Frauen waren damals keine Frauen. Sie waren genauso wie schwarze Männer eher als Objekte, eher als Tiere kategorisiert und nicht als Menschen, daher auch keine Frauen. Mhm. Die weiße Frau wurde unterdrückt, natürlich vom Mann, aber schwarze Menschen wurden generell unterdrückt, auch von der weißen Frau. Mhm. Also all diese Dinge spielen da einfach rein und das merkt man sehr oft noch in Handlungsweisen, die heute auch, wenn man über Hass im Netz redet oder so, immer wieder reinspielen. Also das ist eine Sache, die immer wiederkehrend ist.
Was fällt dir da auf in Bezug auf Hass im Netz?
Bei Hass im Netz ist mir sehr oft aufgefallen, ich bin auch beim Verein Zara in der Öffentlichkeitsarbeit, also Zara Zivilcourage und Antirassismusarbeit mit der Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Und dadurch, dass ich auch Journalistin bin und auf Twitter vor allem zu finden bin, aber auch an anderen Social-Media-Kanälen, ist mir immer wieder aufgefallen, dass diese Hass im Netz Konversation, mhm. Sich sehr konzentriert auf weiße Journalistinnen, weiße Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, weiße Politikerinnen. Natürlich sind sie vermehrt mit Hass im Netz konfrontiert. Erstens Frauen, mhm. zweitens in der Öffentlichkeit. Drittens eine Meinung haben. Die Sache ist aber die, dass sich der Hass im Netz erstens unterscheidet, je nachdem, wie man aussieht, mhm. Und zweitens auch die größte Gruppe, die momentan vom Hass im Netz betroffen sind, die auch Zara mitkriegt, aber generell, die man mitkriegt, sind einfach Frauen mit Migrationshintergrund, Fluchthintergrund, auch muslimische Frauen. Da ist der Hass sozusagen ganz klar da im Internet, mhm. und man spricht aber nur über weiße, irgendwie eh schon privilegierte Frauen. Mhm. Über die muss eben auch gesprochen werden, aber nicht ausschließlich. Und Hass im Netz schaut halt dann bei mir in der Form anders aus, dass ich da auch keine Frau bin. Also ich kriege keine Vergewaltigungswünsche. Okay. Das bekomme ich alles nicht. Ich bekomme rassistische Nachrichten und rassistische Kommentare, weil ich für Menschen überwiegt der Fakt, dass ich schwarz bin, dem, dass ich eine Frau bin. Mhm. Habe auch schon mit mehreren Leuten darüber gesprochen. Also es geht dann immer darum, was ist das größte, unter Anführungszeichen, sage ich jetzt, Defizit, was man von außen mhm. sieht, was jemand als Defizit wahrnimmt. Das ist bei manchen vielleicht die Figur. Bei den nächsten ist es eine Behinderung. Mhm. Oder bei mir zum Beispiel das Schwarzsein. Und das überwiegt aber alles dem Frausein. Wenn man nichts anderes mehr findet, dann geht man aufs Frausein los. Mhm. Und diese Vergewaltigungswünsche, die viele Frauen bekommen, haben den Ursprung auch im Rassismus dazu noch, weil der Vergewaltigungswunsch geht davon aus, dass man sozusagen von einem Flüchtling oder irgendeinem anderen Mann sozusagen, der nicht Österreicher unter Anführungszeichen ist, vergewaltigt werden soll. Mhm. Und das wünscht man mir nicht, weil ich bin eh schon schwarz. Das heißt, man stellt uns auf die gleiche Stufe. Also solche Sachen merkt man dann einfach im Umgang, und das ist auch eine Perspektive, die oft nicht erzählt wird, mhm. weil man es nicht, weil es zu wenige irgendwie erzählen können, weil der Dialog die meiste Zeit nur unter eben weißen Frauen stattfindet, die ganz andere Dinge bekommen natürlich auch an Hass.
Aber ist es nicht, ist dann nicht auch irgendwie so diese total kaputte Idee implizit, dass es irgendwie für eine weiße Frau eine Abwertung ist, in sexuellem Kontakt zu sein, mit, auch wenn es jetzt in Form einer Vergewaltigung ist, mit einem anderen Mann, und für eine schwarze Frau wäre es nicht abwertend. Deshalb braucht man mir das gar nicht wünschen.
Genau, also das ja. ist die Basis. Deswegen ist das Ganze nicht, eben nicht nur sexuelle Gewalt im Sinn von Sexismus und so mhm. weiter, sondern es ist tatsächlich auch Rassismus, mhm. Weil es zeigt, was von diesem Mann gehalten wird, der mhm. als das andere definiert wird, was auch immer das sein soll in dem Moment. Mhm. Und das wird sich sicher auch verändern mit der Zeit, was das ist. Aber generell ist die Entwertung sozusagen, findet nur statt, weil es kein Mann sein soll, der als einheimisch, was auch immer das mhm. heißen mag. Ja, all diese Sachen sind ja problematisch mhm. zu sagen. Aber es ist, um das gleichzustellen, muss man sagen, okay, das ist das, was sich die Leute denken dabei. Mhm. Und natürlich ist es dann bei jemandem wie mir, die schon mhm. schwarz ist, ist es ja wurscht, mhm. weil das ist ja kein, also wir sind ja dann gleichwertig an Abwertung. Mhm. Deswegen, das sind Sachen, die einem einfach auffallen, mhm. von Dingen, die ich immer wieder höre, sehe und merke und dann meine eigenen Sachen anschaue, meine eigenen Hassnachrichten, die sich nur darauf konzentrieren, dass ich schwarz bin oder dass ich einen schwarzen und einen weißen Elternteil habe.
Was kriegst du da für Sachen? Also nur, was du erzählen möchtest natürlich.
Also sehr oft das N-Wort mhm. natürlich, ja. aber einfach auch Sachen, die ganz tief gehen in der Ebene, dass ich gar nicht geboren hätte werden sollen. Okay. Also Todes... Dinge, also es gibt da echt einfach ein großes Spektrum, weil für Leute es schwer zu ertragen ist, dass eine schwarze Frau eine Meinung hat.
Mhm. Wenn wir jetzt mal so vom Rassismus und Eurozentrismus und Hass im Netz weggehen und so mal die Frauenbewegung oder Frauenbewegungen, eigentlich muss man das im Plural sagen, in Europa anschauen, abgesehen von dieser Blindheit für andere Themen als die eigenen sozusagen, Würdest du sagen, dass es in Frauenbewegungen auch noch aktiven Rassismus gibt in Europa? Und wenn ja, in welcher Form tritt er auf und was kann man dagegen tun?
Also es ist ganz sicher so, dass das existiert. Mhm. Das existiert in vielschichtiger Weise. Mhm. Man kriegt es eben mit, egal ob das antimuslimischer Rassismus ist, der ja genauso schwarze Frauen trifft, weil es gibt schwarze Frauen, die sind Christinnen. Es gibt schwarze Frauen, die sind Muslime, es gibt schwarze Frauen, die haben ganz andere Religionen. Also das alles spielt auch zusammen, mhm, tatsächlich. Es gibt schwarze Frauen, die tragen Kopftuch. Mhm. Und wenn man in die Debatte reinschaut, mhm, merkt man schon, das ist Rassismus, weil es wird sozusagen da viel nicht in Betracht gezogen, was an eurozentristischer Sichtweise da ist. Egal sozusagen, wie man Religionskritik und so weiter generell auslegen mag, aber da sind Problematiken da. Mhm. Gleichzeitig schließt es nicht aus, eine Diskriminierung zu erfahren und selbst zu diskriminieren. Mhm. Das ist etwas, was man in verschiedenen Communities sieht. Es gibt in fast allen Communities sehr weiß dominierten Communities Probleme, Rassismus auch zu sehen, anzuerkennen. Es wird oft dann so in eine Welt von we don't see color, wir sehen keine Farben generell und wir sind farbenblind und ich sehe das nicht so und ich sehe euch alle als Menschen. Mhm. All diese Dinge sind schon problematisch, weil sie diverse andere Faktoren ausblenden. Und das ist ein Fakt, den ich im Feminismus vor allem sehr oft nicht verstehe und sehr viele, die sich damit beschäftigt haben, auch nicht. Nämlich auch Bell Hooks zum Beispiel nicht, die dann auch gesagt hat, solche Sachen wie, hey, wir sind nicht just humans, sondern wenn man das alles so angeht und das alles so sieht, dann blendet man einfach so viel aus. Mhm. Und in dem Fall ist es dann so, dass man im Feminismus vor allem wurde das Patriarchat und es wurde sehr viel ja ausgeblendet, auch von Männern, wo man sagt, hey, das wurde nicht gesehen, unsere Geschichte wurde nicht geschrieben, wir erleben Diskriminierung, wir brechen das neu auf, wir wollen eine Veränderung und dann gleichzeitig aber zu sagen, zum Beispiel zu schwarzen Menschen generell, ja, aber ihr könnt keine Veränderung haben, bei euch kann man die Termini nicht, man kann nicht Worte ändern, man kann nicht, weil das haben wir immer schon so gesagt, man kann nicht das ein bisschen aufmachen, die Geschichte nehmen wir jetzt nicht noch rein, eure Perspektive oder so, ist problematisch, wenn man sich denkt, genau das, wogegen man eigentlich erkämpft, schaut man bei anderen Sachen dann wieder weg. Mhm. Also diese große Debatte ist immer da und man kann eben nicht auch bei Frauen und Männern generell sagen, wir sind just humans und es gibt keine Unterschiede und in dem Sinn von, es gibt keine Diskriminierung und wir waren, Gender Pay Gap existiert ja nicht, weil wir sind just humans und sehen wir ja alle so. Also da merkt man dann auch, wie die Struktur einfach das versucht auszublenden, dass es natürlich andere Diskriminierungsformen gibt und die muss man sich auch anschauen und da muss man was drüber machen und das kann man nicht weglächeln in dem Sinn von, na, aber ich denke nicht so, ich kenne auch niemanden, der so denkt, ich habe es noch nie erlebt. Was man ja in allen Debatten gleichzeitig, die um Diskriminierung handeln, findet. Also das ist ja nicht ein Einzelspezifikum, dass das ist, aber ich sehe das nicht so, ich habe das noch nie erlebt, aber mir ist das noch nie aufgefallen. Sondern das ist einfach bei jeder Diskriminierungsform so, dass das Leute sagen und da muss man aufpassen jedes Mal, wenn es irgendwo rauskommt, weil der Mechanismus ist da, dass das kommt.
Es ist ja nicht nur dann das Ausblenden von so materiellen Diskriminierungen tatsächlich, sondern es ist auch, finde ich, so das Ausblenden von eigenen Biases oder eigenen Rassismen oder Sexismen, die man internalisiert hat. Weißt du, was ich meine? Weil in dem Moment, wo ich sage, na, ich sehe das nicht so, habe ich ja nicht drüber nachgedacht, wo ich selber vielleicht rassistisch denke.
Genau das.
Was ja jeder tut, weil wir alle in einer rassistischen Gesellschaft aufgewachsen sind, bis zu einem gewissen Grad.
Genau, wir haben das alle erlernt und das Spezielle ist einfach auch, dass es dass man davon auch profitieren kann, von diversen Dingen und dass man Privilegien hat und eine weiße Frau hat gegenüber einer schwarzen Frau einfach Privilegien. Es ist einfach so. White Supremacy, das System, wirkt für weiße Menschen. Da sind weiße Frauen auch eingeschlossen. Und das ist etwas, was man nicht ausblenden kann. Da kann man nicht sagen, es existiert nicht. Man wird auch immer wieder daran erinnern, dass es so ist, generell. Aber es ist jetzt nicht so was, wo man sagen kann, das ist nicht so. Und Vorurteile sind ja generell da. Aber nicht einmal um das geht es. Es geht meistens um das System. Mhm. Es geht wirklich um Systeme, die dahinter sind und wie man die irgendwie wegbringen kann. Mhm. Und auf welchen Ebenen man ansetzen muss, um dieses große Ding wegzubringen. Und das sind einfach viele, die dafür gekämpft haben, dass sie das Patriarchat zum Beispiel zerschlagen, gleichzeitig den Imperialismus und den Kapitalismus und den Rassismus und alles zusammen. Und das ist zum Beispiel der Combative River Collective, dass das gezeigt hat und sagt, Race, Class, Gender, sehr viele verschiedene Faktoren sind wichtig. Und es gibt eben nicht nur das Patriarchat, sondern es gibt viele Sachen, die man bekämpfen muss und gleichzeitig. Und Privilegien sind auf vielen Ebenen und keinem, also wenn man ein bisschen eine Macht hat, in irgendeiner Form, kann man das schon wieder nutzen, in irgendeiner Form. Und wer es nicht hat, spürt es auch.
Die bekanntesten Theoretikerinnen und Aktivistinnen, du hast ja schon ein paar genannt, sind ja eben aus US-Amerika. Und da ist natürlich die große Frage, welche Relevanz hat das jetzt überhaupt für Europa? Konkret auch für Österreich oder für das deutschsprachige Europa, aber auch, inwiefern kann man diese amerikanischen Konzepte auf Europa übertragen? Ist es überhaupt sinnvoll? Oder braucht es einen eigenständigen oder gibt es auch einen eigenständigen europäischen schwarzen Feminismus?
Also man kann schon sehr viel übertragen, wenn es um die Thematiken geht. Mhm. Wenn es darum geht von diversen Schriften, Patricia Hill Collins zum Beispiel, dann auch darüber geredet hat, welche Sprache sprechen zum Beispiel Menschen, die privilegiert sind und die dominante Gruppe, sozusagen Dominant Group hat sie es genannt, welche Sprache sprechen die und in welche Sprache muss man zum Beispiel rein, um überhaupt irgendwas machen zu können. Mhm. Genauso gut, dass es einfach, dass sie einen Common Sense festsetzen, der das Recht der eigenen Herrschaft irgendwie legitimiert. Das sind feministische Dinge, die klar sind und man merkt, okay, ja, was wird zum Beispiel von Männern so gemacht, genauso gut legt man das aber auch auf weiße Menschen um. Das sind Konzepte, die kann man eins zu eins übertragen, weil das ist etwas, was Welt, also westliche Welt zumindest, einfach eint. Und die USA ist ja nicht so, dass die von Null gekommen ist und von Null entstanden ist, sondern auch das sind Europäerinnen ursprünglich mal gewesen. Und das reflektiert man natürlich auch mit, dass man sagt, okay, wir sind jetzt irgendwie trotzdem die zwei nicht ganz anders, vor allem zu einer gewissen Zeit. Und die schwarzen Menschen, die gekommen sind, kamen auch von wo. Mhm. Und es hat alles mit Kolonialmacht zu tun und auch mit Versklavung, Sklavenhandel und so weiter und so fort. Also diverse Dinge kann man schon umlegen. Genauso gut, dass es dass man, Audre Lorde zum Beispiel hat die Brücke gut geschlagen, die ist aus den USA gekommen, nach Berlin, 80er, 90er, Anfang der 90er, und hat da viel mitgebracht, gleichzeitig aber auch schwarze Frauen ermutigt zu schreiben und gesagt, okay, sie war eine preisgekrönte Dichterin, afroamerikanische Dichterin, die sich als Black Lesbian Feminist Mother Poet Warrior bezeichnet hat. Und einfach sehr viele Frauen, sehr viele deutsche, schwarze Frauen dazu motiviert hat, zu schreiben. Mhm. Einfach mal laut zu sein, einfach mal eine Meinung zu äußern, einfach mal Poetry zu schreiben, einfach zu machen. Mhm. Und das hat sich dann weiterentwickelt, auch mit Maya Him zum Beispiel, und dem Buch Farbe bekennen, aber sehr viel auch die afrodeutsche Bewegung irgendwie mitgeformt, sehr stark. Das heißt, auch Männer nämlich mitgeformt und eine afrodeutsche Bewegung geformt, die bis heute besteht und die bis heute einfach wahnsinnig schön ist zu beobachten, auch aus Österreich, wenn man da merkt, was da zum Beispiel alles passiert ist und den Austausch. Mhm. Also es befruchtet sich gegenseitig ein bisschen und Natürlich gibt es auch wichtig, und das ist dann egal, ob das der Afrofeminismus oder andere Dinge sind, wichtige Sachen in Europa, die man angeht und die man sich anschaut, auch räumlich. Und jede Nation, jedes Land hat ja auch eine eigene Geschichte, auch eine eigene Geschichte mit schwarzen Menschen.
Auch eine eigene Kolonialismusgeschichte.
Eine Kolonialismusgeschichte, eigene generelle Geschichte, wichtige Personen, die da waren. Das ist zum Beispiel für Österreich Josephine Soliman eine wichtige weibliche Figur.
Magst du über die kurz sprechen vielleicht, weil vielleicht kennen die viele nicht auch.
Gerne. Also der Josephine Soliman war eine sehr widerständige Frau, schwarze Frau. Ihr Vater war Angelo Soliman, war sozusagen der erste namensbekannte schwarze Mann in Österreich.
Von welcher Zeit reden wir da ungefähr?
Wir reden da vom 18. Jahrhundert. Und der als quote-unquote, also es ist sozusagen kein schöner Begriff, aber Hofmoor da war, Hof M, ich will das Wort eigentlich nicht verwenden, Hof M, in Wien war, angesehen war und dann ausgestopft wurde am Ende, weil es dann doch darum ging, dass er ein schwarzer Mann war. Am Ende, egal wie hoch ausgebildet und angesehen er war ein schwarzer Mann. Und Josephine Soliman hat sich dafür eingesetzt, dass sie ihren Vater doch bitte begraben kann und bestatten kann und nicht ihn ausgestopft irgendwo in der Wunderkammer irgendwo sehen will. Und das heißt, das ist eine der ersten Frauen, von der wir auch wissen, dass sie ganz klar zu hohen Hofleuten gegangen ist und gesagt hat, so geht nicht, ja. Ich will jetzt mein Recht und ich will mein Recht für meinen Vater als schwarze Frau. Und die Geschichte wurde auch immer wieder in verschiedenen Aspekten noch aufgearbeitet, auch von der Recherchegruppe Schwarze Geschichte, die es zum Beispiel gegeben hat in Wien. Und da gibt es schon einige Aufarbeitungsschritte, die auch feministisch sind. Auch wenn es sehr viel um schwarze Geschichte geht, sind da Frauen immer wieder stark drinnen gewesen, auch in Österreich. Und dann ging es um Studienproteste und dann waren Frauen in der Forefront, schwarze Frauen. Und das auch alles in Österreich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nicht eine eigene feministische Geschichte haben. Es wurde nur sehr oft einfach nicht Feminismus genannt und das ist etwas, was sich sehr durchzieht, auch in die USA, dass sehr viel nicht unter Feminismus gelaufen ist, sondern das war Widerstand, das war Kampf auch gegen Rassismus, Antirassismusarbeit, die aber sehr viel von Frauen in verschiedenen Ebenen gemacht worden ist. Und es wurde aber immer darauf vergessen, hey, na, aber Feminismus ist so ein bisschen für die Weißen sozusagen vom Terminus her und auch die Geschichtsschreibung, die das dann so dann geprägt hat. Und es läuft viel nicht über Feminismus, obwohl es natürlich auch ist.
Ja, einen Aspekt, den ich halt immer sehr interessant finde, ist, dass Weißsein ja so als unsichtbare Subjektposition gilt. Das habe ich ja schon kurz angesprochen auch. Und ich habe mir in der Vorbereitung auch einen Podcast angehört, den werde ich dann auch in die Shownotes tun, mit Natasha Kelly, die sagt, der erste wichtige Schritt ist sozusagen, dass Weiße mal verstehen, dass sie weiß sind und nicht Normsubjekte. Und ja. Das finde ich ja auch in einem feministischen Kontext eine sehr gute Bemerkung, eine sehr wichtige Bemerkung. Das ist auch was, wo ich mich selber immer wieder dran erinnern muss, weil ich es auch gewohnt bin, sozusagen mein Weißsein nicht zu reflektieren.
Ja, das ist oft, also es wird oft so gemacht und das ist immer was, was man auch in der Benennung merkt. Weil dann wird, weiße Menschen nennen gerne Personen, egal, wo sie irgendwie eine Herkunft haben und so weiter, das sind die Menschen mit Migrationshintergrund, das sind die unter Anführungszeichen Ausländer, das sind die N-Wort, das sind die und in verschiedenen Einteilungen und da gibt es sehr viele Einteilungen, aber dass man weiß ist und auch zu einer Gruppe gehört, das wird nie reflektiert. Das ist aber genauso wie zum Beispiel, das und das, das sind die Muslime und die Muslime, da gibt es die Einteilung, aber und die Christen, aber so richtig als sozusagen auch, wenn da etwas passiert, ist das eine Gruppe, die belangt werden kann und die sich vielleicht eben, die sollen sich für irgendwas entschuldigen und äußern. Und da ist sozusagen eine Person mitgehangen, mitgefangen, wenn irgendwas ist. Mhm. Aber wenn man weiß ist, dann hat man Freifahrtschein für alles, weil man ist ein Individuum. Da glauben immer die Leute, na, aber ich bin ein Individuum. Ich habe jetzt mit Georg nichts zu tun und mit der Margit auch nicht, weil wir sind ein Individuum. Aber wenn jetzt da zwei schwarze Leute kommen, na, die sind schwarz, die können zusammen. So, und das ist das, was sehr viele Menschen einfach überhaupt nicht reflektieren. Sie haben das überhaupt nicht drinnen und das, deswegen ist der Reflex auch immer so witzig, wenn man Leute benennt dann kurz einmal und sagt, hey, zum Beispiel der alte weiße Mann, der dann plötzlich rauskommt, wo dann so, na, aber das ist Rassismus und Sexismus und Altersdiskriminierung. Weil man die Kategorien nennt, die bei anderen genannt werden, aber bei einem selber will man es nicht haben, wo man sich dann denkt, ja, aber eine Frau und Mann kannst du irgendwie benennen, auch wenn du einen Stern dahinter fügst, was auch immer dann im Endeffekt, um es wirklich sozusagen inklusiv zu machen. Aber die Unterscheidung passiert ja generell sehr oft, obwohl man das auch kritisieren kann. Es besteht aber auch die Unterscheidung sozusagen Altjung so ein bisschen. Altersdiskriminierung natürlich auch very real. Aber gleichzeitig auch dieses Weißsein. Und da stören sich die meisten dran. Weil sie noch nie drüber nachgedacht haben, dass sie weiß sind. Sie sehen zwar bei anderen sozusagen, dass sie nicht weiß sind, das wird benannt. Aber das eigene Weißsein ist dann Rassismus. Wenn man dann aber jemanden sagt, hey, weil sie glauben, schwarz zu sagen, ist auch Rassismus, was das genaue Gegenteil ist, weil das ist eine Selbstbezeichnung. Das ist das, wie wir genannt werden wollen. Wir wollen nicht N-Wort maximal pigmentiert, was auch immer für Wortschöpfungen es gibt.
Maximal pigmentiert.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Okay.
Dann frage ich die Leute immer eben, da ist auch dieser Gegensatz so schön, weil wenn man versucht, mich maximal pigmentiert zu nennen, denke ich dann drüber nach, aha, nennt sich die Person selber minimal pigmentiert? Also meistens, wenn man Dinge umdreht, checkt die Person dann, was für ein Blödsinn das ist. Wirklich. Und bei dieser Kategorie, hey, weiß und weiß bedeutet aber was, weiß ist auch ein politischer Begriff, weiß hat auch nicht unbedingt etwas hundertprozentig mit der Hautfarbe zu tun, genauso wie es schwarz nicht hat, weil schwarz mit großem S ein politischer Begriff ist, der gemeinsame Erfahrungen mit einschließt vor allem, ist das weiß dasselbe. Nämlich weiß beginnt dabei zu sagen, hey, aber das ist eine Gruppe von Menschen, die hat Dinge gemeinsam, nämlich dass sie das Privileg des Weißseins hat. Und das wird sehr oft einfach nicht angenommen, weil es neu ist. Und weil man auch nicht gewohnt ist, dass Menschen, die nicht weiß sind, eine Stimme haben und einen darauf hinweisen können. Auch das ist ein großes Problem, was für viele Menschen einfach auf Widerstand stößt, weil sie es nicht gewohnt sind, dass jetzt die auch reden.
Ja, reden, aber auch mich bezeichnen sozusagen. Ja?
Genau.
Es geht auch um so eine Definitionsmacht ein bisschen. Ja?
Genau, ja. Die wollen einfach viele Menschen nicht aufgeben. Ich erwarte auch nicht, dass sie es kampflos tun, aber es wird halt auch nicht mehr aufhören, dass es so ist.
Ja.
Und damit müssen sie leben.
Was ich besonders interessant finde im Moment, ist, dass ja so die im Bereich Popfeminismus die bekanntesten Popfeministinnen eigentlich gerade schwarze Frauen sind, würde ich behaupten. Also die ersten zwei, die mir einfallen, sind Beyoncé und Lizzo. Und das finde ich sehr spannend. Und da würde ich gerne wissen, wie du das bewertest, wie du das siehst.
Also ich sehe es in der Form, dass da einfach Support in einer Form da ist, nämlich zielgruppenbedingt, der vorher auch geschäftlich nicht erkannt wurde, in sehr vielen Faktoren. Nämlich der, dass man nicht repräsentiert ist generell irgendwo, dieser Fakt ist sehr stark. Das fällt den Leuten, die repräsentiert sind überall, nicht auf. Die Menschen, die nicht repräsentiert sind, merken das sofort. Deswegen gibt es dann die großen Debatten um Filmbesetzungen und so weiter, weil Menschen das einfach auffällt, wenn sie nicht repräsentiert sind. Und das hat sich auch auf die Popkultur irrsinnig ausgewirkt, weil man dann merkt, ja, schwarze Frauen suchen sich die Leute aus und wollen jetzt nicht nur einer Britney Spears zujubeln, sondern wollen tatsächlich Leuten zujubeln, die so aussehen wie sie vielleicht, die die gleichen Issues haben, die vielleicht genauso über Haare nachdenken und sich auch so inszenieren, dass das normal ist, diverse Dinge, die Themen auch ansprechen. Also man hat schon gemerkt, Beyoncé war ein großer Name, aber um wirklich relevant zu bleiben und so richtig zur Größe zu werden, musste sie sich mit den Themen des Schwarzseins und des Rassismus und so weiter beschäftigen und der Versklavung. Und sobald sie diesen geschichtlichen Aspekt reingenommen hat, war es noch viel größer. Mhm. Und das sind diese Dinge, wo man merkt, hey, da ist einfach ein Need da und Zielgruppen, die nicht bedient worden sind sozusagen vorher. Und andererseits halt auch Frauen, die es gewohnt sind, dass sie nicht gefallen und deswegen einfach laut sind. Und die wissen, dass ihnen nicht die ganze Welt zu Füßen liegt von Natur aus, sondern das muss man auch was machen. Und man kann Meinungen haben und man kann was sagen und man kann was bewegen. Und das ist dann auch das, wo manche erst dann drauf kommen, ah ja, das ist ein Thema, weil wenn es solche Figuren gibt, kommen natürlich auch weiße Menschen kurz einmal drauf, ah ja, darüber habe ich noch nie nachgedacht, was sollte ich das mal tun? Und das Ganze wirkt sich dann zu einem irrsinnig großen Hype, Gott sei Dank, aus, wo man dann merkt, hey, und Talent haben sie natürlich auch, das darf man auch nicht ausblenden.
Ein bisschen.
Und diese Dinge verknüpfen sich dann einfach, dass man merkt, okay, da ist auch etwas da, was man zum Beispiel noch nicht gesehen hat vorher. Und das sind Aspekte, man will nicht immer das Gleiche hören. Man möchte auch ein bisschen mal was Neues entdecken. Und diese Frauen geben einem das, dass sie Sachen neu aufrollen, die vielleicht noch nicht, mit denen sich vielleicht noch nicht jeder beschäftigt hat.
Also hast du, habe ich das richtig rausgehört, dass du irgendwie auch den Eindruck hast, dass die Tatsache, dass sie sozusagen als schwarz markiert sind oder dass Frauen als schwarz markiert werden, damit fallen sie sozusagen in einer rassistischen Gesellschaft aus bestimmten Normen raus, also so aus bestimmten Schönheitsnormen, aus bestimmten du musst lieb sein Normen, weil sie sowieso quasi nicht gefallen werden und deshalb können sie mehr drauf scheißen. Ist das das, was du gemeint hast?
Genau, auch, ja? Generell ja. Man muss nur natürlich sagen, auf jede Beyoncé und auf jede Lizzo kommen, weiß nicht wie viele tausend, die es nicht geschafft haben, so weit rauszukommen. Und das ist schon was auch Innendebatten unter schwarzen Menschen dann bedingt. Was macht den Unterschied dann aus? Und welche Normen sind dann doch vielleicht bei Beyoncé, vielleicht doch die Schönheitsnormen, denen sie dann doch entspricht, wo es ihr leichter fällt. Und was ist zum Beispiel dann anders bei einer Lizzo, die es in den letzten Jahren geschafft hat, wo man sich denkt, wäre das vor 10 Jahren gegangen? Wahrscheinlich nicht. Also all diese Debatten gibt es ja trotzdem immer noch, wenn man darüber nachdenkt.
Glaubst du, ist es überhaupt möglich, über Frauen als sozusagen politische Kategorie zu sprechen? Und wann ist es sinnvoll und wann ist es nicht sinnvoll?
Ich finde es schon sinnvoll, weil man darüber eben über Benachteiligungen reden muss und die benennen muss und bestimmte Phänomene auch erkennen muss. Also ich finde, für zum Beispiel wissenschaftlich macht es überhaupt keinen Sinn, diverse Kategorien abzuschaffen, weil man dann nicht mehr benennen kann, wo die Dinge sind, die eigentlich spannend sind, sich anzuschauen. Dass das nicht immer Sinn macht, ist auch klar. Generell würde ich es aber nirgends abschaffen. Man muss sich aber trotzdem Gedanken machen, wie man drüber spricht und wie man solche Kategorien auch definiert. Weil solche Dinge sind nie festgefahren. Kategorien sind nie festgefahren, die verändern sich mit der Zeit, es verändern sich die Benennungen, weil man mehr weiß, es verändern sich Menschen, die man ein- oder auch ausschließt aus diversen Kategorien, es verändern sich, es gibt neue Kategorien, die vielleicht reinfallen, Überschneidungen haben oder sich abtrennen. Also ich finde, diese Kategorienfrage ist immer eine schwierige, aber ganz abschaffen macht keinen Sinn. Im Kopf, aber natürlich, wie man Menschen behandelt, soll eine Gleichheit entstehen generell. Aber diese Gleichheit heißt eben nicht, naja, wir sind jetzt alle gleich, sondern das ist das Endziel, da will man hinkommen, dass alle gleich sind und dass man keinen Unterschied mehr machen muss. im Endeffekt momentan noch muss man auf diese Diskriminierungsformen aber hinschauen und sagen, wer hat vielleicht weniger Chancen in einem Bereich? Was muss man für fördern vielleicht mehr? Oder wo muss man ansetzen und wer hat welche Startposition und wer hat welche Hürden und Hindernisse, die eine andere Person nicht hat und welche Hindernisse sind höher, welche sind niedriger, auch wenn die Strecke gleich ist. Also all diese Dinge muss man einfach beachten und deswegen ist es schon noch sinnvoll, das zu haben.
Du hast ja schon zu Beginn gesagt, dass du auch Journalistin bist oder hauptsächlich Journalistin bist. Und Journalismus in Österreich ist ja nicht nur sehr männlich geprägt, wenn man jetzt in die Chefredaktionen schaut oder in die Feuilletons, sondern auch nicht nur sehr, sondern ich würde sagen im Mainstream so gut wie ausschließlich weiß.
Würde ich auch so sehen.
Wie bewertest du das? Was bedeutet das für die Themensetzung, für die Qualität? Der Journalismus, der gemacht wird in Österreich, also das ist mal die erste Frage. Und die zweite Frage ist so, was ist so deine eigene Erfahrung als irgendwie junge schwarze Frau, die journalistisch arbeitet? Wie erlebst du dieses Feld?
Der Journalismus in Österreich ist wirklich sehr weiß geprägt. Das ist auch verschieden. Also es ist also verschieden nicht im Sinn, dass es verschieden geprägt ist, sondern man merkt, okay, die Vielschichtigkeit ist, es ist sehr männlich geprägt, es ist sehr weiß geprägt, es ist gleichzeitig aber sehr geprägt von Menschen, die vielleicht aus besseren Familien kommen, quote unquote, kann man auch sozusagen, was man darunter versteht, aber Bildungshintergrund haben und so weiter, auch das ist ein Thema, also es ist nicht abtrennbar. Und da muss man sagen, der Unterschied ist, dass es eben nicht als weißer Journalismus benannt wird, das ist aber drinnen. Also egal, ob man jetzt über Lifestyle redet und man merkt, okay, Make-up-Tipps sind nur für weiße Frauen geeignet, weil die Pfirsichhaut und wie man sich am besten bräunt im Sommer, bringt man nichts. Die Haartipps auch nicht, weil solche Haare habe ich nicht. Mhm. Also das ist ein Faktor. Weitere Faktoren sind aber natürlich, dass man aus den Perspektiven, wie zum Beispiel ein Afrika-Bild entsteht, das total merkt. Weil da viel, viel, und da habe ich jetzt momentan auch ein Projekt dazu, über das bald mehr zu erfahren sein wird, was wir präsentiert haben, wo es ums Afrika-Bild im Bildungssystem geht und auch in so Medien wie Schulbüchern, aber generell auch Medien, welche Bilder zum Beispiel vermittelt werden. Also, dass man schwarze Menschen entweder hungert im Krieg oder als Kriminelle hat. Oder als Flüchtling, aber jetzt als normale Menschen sozusagen gibt es das bildlich nicht und wird nicht dargestellt, genauso gut textlich aber nicht, weil schwarze Menschen sind immer die kriminalisierte Darstellung oder die sexualisierte Darstellung, exotisierte Darstellung, aber du hast nicht eine von Alltag. Ja, und Alltag,
ja.
Irgendwas, ja. Mhm. Also schwarze Menschen sind nicht Studierende, schwarze Menschen sind nicht Schüler und Schülerinnen, außer in Brennpunktschulen.
Ja,
da vielleicht schon.
Krise und
aber nicht sozusagen in der normalen Welt, wie man sich sie vorstellt, existieren sie nicht, sondern sie sind dann nur, wenn sie hergenommen werden müssen, für diverse abwertende, gemeinte Dinge. Mhm. Das merkt man im Journalismus, auch wenn es dann zum Beispiel um Themen geht, historische Themen, aber auch um so Sachen wie Michelle Obama trägt ihre Haare plötzlich natürlich. Mhm. Was zum Beispiel bei der Presse, glaube ich, ein Artikel war, der dann kurz einmal verstört hat, weil es so irrelevant gewirkt hat. Weil niemand gewusst hat, aus irgendeiner Meldung wahrscheinlich übersetzt worden, sich angeschaut worden und aber nicht wirklich geschaut, was ist jetzt das Besondere dran.
Yeah.
Wo ich dann natürlich viel länger schreiben hätte können, was das Besondere ist das und
bedeutet,
warum das,
ja,
was es bedeutet, warum das ein politisches Zeichen ist und warum Haare politisch sind.
Mhm.
Und solche Sachen kann aber jemand, der sich noch nie damit beschäftigt hat und weiß ist, in einer weißen Redaktion nicht schreiben, weil die Person das nicht einmal weiß.
Mhm. Sie hat eine andere Frisur. Aber,
ja. Genau, und meine Perspektive ist halt, ich weiß, was das politisch bedeutet, ich weiß, was das historisch bedeutet, ich weiß alles drumherum, was das gesellschaftlich bedeutet, was das auch wirtschaftlich bedeutet. All diese Dinge kann ich mit einflechten, weil ich diese Perspektive habe, die schwarze Perspektive, und das haben andere Journalisten und Journalistinnen in Österreich auch. Es gibt Gott sei Dank ein paar, nicht sehr viele, und da auch immer wieder wo ist man dann angestellt, wo kommt man unter, ist man frei, ist man angestellt, also all diese Problematiken sind, weil das nicht als, das wird zum Beispiel nicht als wichtige Perspektive gesehen, die man mit einbringen kann. Aber wir wissen, auch wenn immer die große Objektivität gelobt wird und die angestrebt wird, Objektivität ist ja eigentlich nur etwas, wo man sich gegenseitig auf die Schulter klopft und alle ein bisschen aus der ähnlichen Perspektive was beleuchten und dann denken, es ist objektiv. Mhm. Und die richtige Objektivität wäre aber, dass man sich bewusst ist, welchen Hintergrund man selber hat, was man selber mitbringt, weil das ja in einem Interview zum Beispiel schon in der Fragestellung steckt, für was interessiere ich mich, was ist mein Blickwinkel überhaupt auf ein Thema. Und dass man das reflektiert und natürlich dann beide Seiten nimmt und natürlich dann check, recheck, double check, alles macht. Ja. Und sich aber der eigenen Perspektive so weit bewusst ist, dass man da auch dagegen angeht und das nicht eben überlaufen lässt. Aber wenn man sagt, ich bin schon ein objektives Wesen und das wird oft gemacht und deswegen gibt es den Unterschied auch zu, ein schwarzer Mensch kommt zum Beispiel nicht so leicht in eine Redaktion rein, weil da glaubt man schon, ah ja, diese Person könnte vielleicht zum Beispiel politisch eine gewisse Meinung haben, weil sie Rassismus vielleicht ablehnen könnte. Was in Österreich, wenn man sich die Parteienlandschaft anschaut, als problematisch gewertet werden kann, wenn man sich dann denkt, einigen Parteien steht diese Person vielleicht anders gegenüber als anderen, weil Rassismus so etabliert ist, dass es als Normalität und als objektiv gesehen wird und als Meinung. Das ist es aber meiner Meinung nach nicht. Das gleiche Spiel kann man aber auch mit Sexismus und so weiter spielen, dass man dann sagt, ja, aber na, Männer, die sind am objektivsten und Frauen haben dann plötzlich so andere Perspektiven und andere Sachen, auf die sie schauen. Und das kann man generell durchspielen, einfach in sämtlichen Varianten, aber deswegen schauen, glaube ich, die Redaktionen teilweise auch so aus, wie sie ausschauen, weil sich dann Menschen gegenseitig einfach Recht geben und ihre Blickwinkel irgendwie unterstützen und als objektiv finden und nicht darüber nachdenken, wie wenig objektiv sie selber sind, weil sie einfach nur als normal und als Mainstream sozusagen, wenn man das so bezeichnen will, gelten und alles andere als nicht objektiv sehen.
Du hast ganz kurz angesprochen das Thema Haare. Das wissen vielleicht viele auch nicht, die jetzt zuhören, warum das irgendwie so ein Politikum ist. Magst du ganz kurz noch anreißen, warum das so ist?
Kann ich gern machen. Das ist ein großes Thema, ich eins weiß, meiner Lieblingsthemen.
Oh, vielleicht sollte meine Folge dazu machen.
Tue ich mir schwer. Aber ich habe mich auch historisch teilweise mit Wien damit auseinandergesetzt, mit dem Thema Haare. Und fürs Wien-Museum was geschrieben in einem Ausstellungskatalog.
Vielleicht sollten wir wirklich eine Folge dazu machen. Das wäre voll cool.
Gerne. Fände ich voll spannend. Cool. Aber das ist auf jeden Fall, dass es eine politische Entscheidung ist, seine Haare so zu tragen, wie sie am Kopf wachsen, weil man mit dem europäischen Beauty Standard, der einfach bedingt, dass man glatte Haare hat, in das werden viele schwarze Menschen und vor allem schwarze Frauen auch eingeführt, dass es heißt, okay, wenn du, das erstens ist es schöner, für sozusagen wird gesagt, auch von schwarzen Menschen unter sich, das schließt sich nicht aus, weil man eben unter diesem Standard lebt. Gleichzeitig aber wird es sehr oft als ordentlicher wahrgenommen. Also das ist sowohl in den USA als auch in Südafrika zum Beispiel oder so immer wieder Probleme beim in die Schule gehen, wenn plötzlich Kinder mit ihren wirklichen Haaren in die Schule geschickt werden und dann von der Schule kurz verwiesen werden, weil es heißt, deine Haare sind zu unordentlich. Dabei sind das nur ihre eigenen Haare und nicht geglättet. Und das sind solche Dinge, die mittlerweile auch schon mit Gesetzen, egal ob das Locks sind oder Braids und Zöpfe und andere Black Hairstyles sozusagen, dass das auch gesetzlich teilweise verboten ist, dass man da diskriminieren darf, weil das oft passiert ist, dass es eben nicht anerkannt worden ist, wenn man nicht glatte, seidenglatte Haare hat, weil der Rest ist unakzeptabel. Deswegen ist es gesellschaftlich und politisch ein wahnsinniges Zeichen, wenn man das eben nicht tut. Das Natural Hair Movement ist so ein Ding, was man auch googeln kann. Da gibt es sehr viel dahinter, auch wie die Pflege ausschaut. Und ein Wirtschaftsfaktor natürlich auch, weil diese ganzen Glättungsprodukte kosten Geld. Firmen haben sich da Monopole geschaffen mit diesen Glättungsprodukten, die chemisch irrsinnig schädlich sind. Und Perücken und falschen Haaren und all diesen Dingen, die kommen. Andererseits muss man auch sagen, es ist aber natürlich schwarzen Frauen auch erlaubt, die Haare so zu tragen. Also es ist kein Ausschlussmechanismus, nur Natural Hair Movement ist gut, das andere ist schlecht, sondern eben diese Wahlfreiheit muss besser gewährleistet sein. Und die war oft einfach ein Problem, diese Wahlfreiheit. Deswegen ist das in vielerlei Hinsicht und auch in Österreich, wenn man sich das Ganze mit Friseuren und so weiter anschaut und Haarprodukten in Drogerien und die Preise dafür, ein Wirtschaftsfaktor, genauso gut wie ein politischer.
Okay, danke schön. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch sagen würdest, was wir vergessen haben oder was ich vergessen habe zu fragen? Irgendwas, was du noch loswerden
willst? Also ein Buchtipp?
Ja, gerne.
Zwei Sachen.
Okay, gut.
Erstens, ja. Anschläge abonnieren,
ja.
So gut es geht, weil diese Perspektiven sind auch welche, die immer wieder in Anschläge vorkommen und generell Intersektionalität ein Thema ist. Genauso gut, aber auch ein Buchtipp, nämlich, ich nehme es ganz kurz zur Hand, von Natasha Kelly, das Buch Schwarzer Feminismus, Grundlagentexte, wo man auch sehr viele Texte und sehr viele von den Theoretikerinnen und sehr viele schwarze Feministinnen und die Texte drinnen hat, in deutsche Übersetzung, manchmal auch sozusagen neu zum ersten Mal auf Deutsch übersetzt. Und dieses Buch hat so viel drinnen und so viele Perspektiven und so viele wichtige Dinge, die in sehr vielen anderen Aspekten und feministischen Büchern und Debatten nicht angesprochen werden. Bitte einfach dieses Buch zulegen. Generell aber auch Medien konsumieren, wenn Fresh wiederkommt, natürlich auch gerne, aber auch zum Beispiel das Rosamag aus Deutschland, ein schwarzes Frauenmagazin. Also suchen, gerne googeln, schauen, was gibt es da draußen, auf YouTube Vorlesungen anhören, egal ob das Bell Hooks ist oder Natasha Kelly, verschiedene Sachen, Patricia Hill Collins. Es gibt so viel da draußen an Inhalt und an schwarze Frauen, die wichtige Dinge sagen und schreiben. Man soll es nicht komplett ausblenden. Das wäre so mein Anliegen.
Okay, danke schön. Vielen lieben Dank dir.
Danke.
Vielen lieben Dank, Vanessa, für dieses hochinteressante Interview und danke an euch fürs Zuhören. Alle Links, von denen wir gesprochen haben, inklusive der Social Media Links, findet ihr in den Shownotes. Vanessa findet ihr @vansister auf Instagram und auf Twitter. Auch das findet ihr in den Shownotes. Große Töchter findet ihr @großetöchterpod auf Instagram. Mich findet ihr @FrauFrasel auf Instagram und Twitter. Große Töchter hat eine Homepage, die lautet großetöchter-podcast.at. Dort könnt ihr den Podcast auch mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Das könnt ihr auch, wenn ihr direkt auf Steady geht unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Ich wünsche euch allen schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Fragt ab und zu mal bei euren Freundinnen nach, wie es ihnen denn so geht. Weihnachten ist nicht für alle einfach, gerade für Menschen, die keine Familie haben oder kein einfaches Verhältnis zu ihrer Familie haben oder für Menschen mit psychischen Erkrankungen, für die die Weihnachtszeit ganz oft ein besonderer Trigger ist und deren Krankheiten ganz oft ja, um die Weihnachtszeit herum besonders akut werden. Freuen sich ganz bestimmt, wenn ihr ab und zu mal checkt, wie es ihnen geht. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit zum Kekse essen und Punsch trinken oder was auch immer ihr sonst gerne esst und trinkt und habt liebe Leute und Katzen und Hunde und Meerschweinchen um euch rum. Wir hören einander wieder im Jahr 2020. Wie gesagt, im Jänner gibt es die neuen Folgen und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.